Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Daten heilen. In der letzten Folge haben wir viel über das Thema Mut gesprochen, Mut, den es braucht, um Daten zu nutzen. Heute spreche ich mit jemandem, der auch viel Mut bewiesen hat. Er hat nämlich gegründet und er war mal auch im Health Innovation Hub als Managing Director. Daher kennen ihn wahrscheinlich viele. Und jetzt ist er Geschäftsführer von Honig. Herzlich willkommen, Dr. Henrik Mattis. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Henrik, kurz und knapp für alle, die Honig noch nicht kennen. Was ist denn Honig und was macht ihr genau?
Wir haben eine Forschungsplattform für Gesundheitsdaten gebaut. Gesundheitsdaten sind für uns all die Daten, die in der medizinischen Versorgung anfallen. Zum Start haben wir uns auf ambulante Daten fokussiert. Mittlerweile ist der Fokus etwas breiter geworden, weil wir auch die ersten stationären Partner an Bord haben. Man kann sich das so vorstellen, dass sobald die Ärztin, der Arzt die Daten in ihr PVS, LIS, RIS, wie es auch immer heißt, IT-System eingeht, diese Daten auch an uns überspielt werden, allerdings pseudonymisiert. Die Bundesdruckerei ist unser externer Datentreuhänder, sodass wir am Ende die Daten der Patientinnen und Patienten erhalten, aber in einer Weise, dass wir sie nicht reidentifizieren können, aber mit einem einheitlichen Pseudonym über alle Silos hinweg. Und aufgrund einer relativ aufwendigen Compliance-Architektur haben wir dann die Möglichkeit, wenn jemand aus der Forschung anfragt und diese Anfrage alle Compliance-Prozesse durchlaufen, dass wir diese Daten dann aus den unterschiedlichsten Silos, also von den Haus- und Fachärzten, Krankenhäusern, Apotheken, Laboren und so weiter, dass wir diese Daten zusammenführen dürfen und dem Forschenden anonymisiert dann auch zur Forschung in einer sicheren Verarbeitungsumgebung bereitstellen, sodass großvolumig auf diesen Daten geforscht wird. Und wenn ich großvolumig sage, meine ich, wir haben heute schon Daten von ungefähr 13 Millionen Deutschen. Diese Zahl wird auf rund 40 Millionen Deutsche im Laufe des Jahres ansteigen. Das heißt, dass wir dann von jedem zweiten zumindest einige Gesundheitsdaten auch zur Verfügung haben. Und das ist ein Datenschatz, den gab es bisher so noch nicht, nicht direkt aus der Versorgung und so einfach für Forschung nutzbar. Das ist unsere Mission. Deshalb haben wir Honig aufgebaut. Wir wollen diese riesigen Datenvolumina, die täglich anfallen, vertrauenswürdig auch für Forschung zur Verfügung stellen.
Also die Zahl überrascht mich wirklich. Wahrscheinlich nicht nur mich. Bis zu 40 Millionen in diesem Jahr. Das ist ja doch eine ganze Menge. Eine Rückfrage zu dem, was du vorhin gesagt hast. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr auch Behandlungsverläufe analysieren könnt? Also zum Beispiel der Patient, der in einer Reha-Klinik war und davor in einer akutstationären Versorgung und dann beim niedergelassenen Arzt, kann ich mir dann also den Behandlungsverlauf anschauen? Das ist ja immer sowas, was seit vielen, vielen Jahren gefordert wird, dass wir nicht nur punktuell die Qualität und die Verläufe messen können, sondern eben auch wirklich über die ganze Behandlungsstrecke hinweg?
Die pauschale Antwort heißt, das kommt darauf an. Aber worin wir immer besser werden, dadurch, dass zum Beispiel bei den Haus- und Fachärzten ja auch die zum Beispiel Entlassbriefe der Krankenhäuser anfallen, haben wir diese Brücken zwischen den Silos. Die sind noch nicht so strukturiert. Wir haben aber verschiedene Projekte bereits aufgesetzt, wo wir diese zum Beispiel Entlassbriefe strukturiert auswerten und damit die wesentlichen Informationen aus dem Krankenhaus dann auch in die ambulante Versorgung übertragen können. Am Ende ist es ein Puzzlestück. Wir haben ja nicht vollständige Electronic Health Records, weil das gibt es so bisher leider ja noch nicht in Deutschland. Die EPA ist ja gerade im Aufbau. Aber wir können halt durch die sehr unterschiedlichen Quellen, die wir haben, am Ende dann je nach Anfrage diese Informationen zusammenpuzzeln. Vor jeder Forschungsanfrage machen wir aber eine Feasibility-Analyse. Können wir für das ganz spezifische Projekt tatsächlich all die Daten bereitstellen, die gebraucht werden, ja oder nein? Das automatisieren wir auch gerade. Auch im Laufe des Jahres werden wir ein Tool herausbringen, was dann bei allen Forschenden lokal auf dem Rechner läuft, wo man unsere gesamten Daten genauso durchsuchen kann, wie wir es gerade diskutieren. Man gibt seine Variablen ein, tatsächlich auch in natürlicher Sprache. Das wird dann übersetzt in so einen JSON-Code. Der läuft dann auf all den Daten, die wir haben. Und dann kann man sehr genau seine spezifische Kohorte herausdestillieren. Und sieht auch gleich, wie viele Patienten finde ich denn bei Honig, die genau diese Einschluss- oder Ausschlusskriterien haben. Beispielsweise die, wo ich 5 Jahre Laborergebnisse mit irgendwelchen Auffälligkeiten habe, wo ich auch eine ICD-10-Diagnose vom Haus- oder Facharzt brauche. Und ich möchte auch wissen, welche Medikamente die nehmen. Das sind dann Daten häufig aus den Apotheken. All das führen wir jetzt zusammen in einem Tool. Wir nennen das Cohort Explorer, sodass jeder Forschende sehr einfach das bei sich zu Hause dann nutzen kann und genau die Kohorte am Ende rausbekommt, die er sich für seine Forschung wünscht.
Spannend, ja, das ist bestimmt hilfreich für Forschungseinrichtungen. Das kann man sich ja gut vorstellen. Du betonst ja auch immer, wie wichtig die Qualität der Daten ist, wie tief die Daten sind. Kannst du vielleicht ganz kurz mal ausführen, warum beispielsweise Abrechnungsdaten der Krankenkassen oder auch die Daten, die zum Teil in der EPA liegen, meist unstrukturiert momentan jedenfalls noch, warum die nicht ausreichen und warum man mit denen nicht arbeitet?
Ich glaube ganz grundsätzlich, dass jede Datenquelle ihre klaren Vorteile und Use Cases hat. Wir aber hoffentlich dazu kommen, dass wir immer besser darin werden, für die spezifischen Forschungsfragen die genau passende Kombination aus Datenquellen zu bekommen. Abrechnungsdaten sind zum Beispiel repräsentativ, vollumfänglich verfügbar, aber sie bilden natürlich nur die Abrechnung dar, nicht unbedingt das, was medizinisch passiert ist. Einige Daten sind gar nicht enthalten, beispielsweise Labordaten. Ich, als Krankenkasse bekomme ich nur mit, es wurde ein, in Anführungszeichen, großes Blutbild gemacht und der Arzt hat dann eine folgende Diagnose daraus abgeleitet, aber was genau die 30 Parameter waren, das weiß ich als Kasse nicht und entsprechend bekomme ich diese Daten beispielsweise heute auch nicht über das FDZ. Als ein Beispiel für diese so unterschiedliche Gewichtung oder auch die unterschiedliche Ausprägung dann für Use Cases. Was wir machen ist, dass wir ja direkt mit den Leistungserbringern in einem relativ aufwendigen Onboarding-Verfahren diese Daten zu uns auf die Plattform übernehmen und im Rahmen dieses Onboardings, wir haben jetzt pro Vertical, also Labor oder Hausarzt oder Facharzt, viele, viele Dutzend Algorithmen entwickelt, die diese Daten per se analysieren, um festzustellen, gibt es hier strukturelle Fehler. Das tun wir, weil wir das jetzt schon seit 4 Jahren in diesen Verticals unterwegs sind und relativ viel gelernt haben, was alles an Fehlern in den Daten auftreten kann. Das ist ja überhaupt nicht da irgendwie absichtlich oder stüderig drin, sondern diese Daten haben, wenn sie nicht für Abrechnung bisher genutzt wurden, schlicht nicht interessiert. Die wurden abgelegt und niemand hat die mehr so richtig angeschaut oder wenn in der medizinischen Versorgung die nochmal angeschaut wurden, wusste man, so ganz verlassen kann ich mich nicht drauf, weil das ist ja eher so ein, in Anführungszeichen, Abfallprodukt gewesen. Und durch dieses umfangreiche Onboarding entdecken wir wirklich viele, viele strukturelle Fehler, obwohl wir schon ja mit den führenden Gruppen im Gesundheitswesen zusammenarbeiten, die sich ganz früh diesem Thema gewidmet haben, die mit uns auch ihre Datenqualität entsprechend schon erheblich verbessert haben. Das war bisher einfach nicht für die Leistungserbringer in Gänze relevant, was da genau in ihren IT-Systemen schlummert. Und dadurch können wir aber eine ganz andere Qualität darstellen und vor allem wir können auch ja immer noch zurück auf die Leistungserbringer gehen, wenn wir konkrete Fragestellungen haben, wenn wir im Rahmen von einem Forschungsprojekt auf Unstimmigkeiten treffen und uns fragen, das kann ja eigentlich gar nicht so sein, da müsste es ja irgendeine Begründung geben, warum die Daten so auffällig anders sind als das, was man erwartet hat. Und das ist etwas, was über die EPA so gar nicht möglich sein wird und diese ganzen Aufbereitungen, Qualitätsverbesserungsmaßnahmen, die wir haben, die wird es in der EPA per se auch nicht geben. Das heißt, da muss ich darauf vertrauen, dass das, was ich sehe, genauso gemeint war, wie ich das Gefühl habe, es gemeint gewesen sein müsste. Aber ich habe keine Möglichkeit mehr des Feedbacks. Ich kann auch gar nicht die strukturierten Fehler, die in den Daten liegen, entsprechend angehen.
Klar, diese Interaktionsmöglichkeiten gibt es natürlich dann nicht. Wenn wir jetzt mal auf den Entwurf des neuen Digitalgesetzes schauen, das Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen, GEDIG. Da dann soll dort ja die EPA hinsichtlich der Daten massiv verbessert werden. Es sollen ja strukturierte Daten zukünftig auch vorliegen und auch langfristig im Forschungsdatenzentrum FDZ zur Verfügung stehen. Ist das dann der Moment, wo ihr dann sagt, dann wird es doch spannend und vielleicht auch diese Daten ergänzend oder zusätzlich nutzen? Zum Beispiel kann man sich ja vorstellen, dass es Forschungsfragen, Forschungsprojekte gibt, wo sowohl die Daten von euch als auch aus dem FDZ oder vielleicht von anderen Initiativen, Medizin-Informatik-Initiative, Sphinx etc., zusammen für eine Forschungsfrage genutzt werden? Oder sind wir dann fast schon beim EHDS?
Das waren mindestens 3 Fragen in einer. Ich versuche die mal aufzudröseln. Wir haben zum einen dieses GEDIC ja noch gar nicht offiziell als Referentenentwurf vorgestellt bekommen. Deshalb sind all das, was auch ich sagen kann, nur Spekulationen. Ich kenne ja so ein bisschen den politischen Prozess und da wird sich wahrscheinlich noch mal was verändern, wenn das jetzt so lange nicht veröffentlicht wurde. Da gibt es ja die Abstimmung mit den Ministerien im Hintergrund und dem Parlament. Also von daher, aber die Aussagen per se sind ja, werden ja so in nach hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Die Datenqualität muss verbessert werden, es muss einheitliche Standards geben, die vorgegeben werden von zentraler Stelle und die Leistungserbringer brauchen dann einen Anreiz oder im Zweifel Sanktionen, dass das auch tatsächlich so umgesetzt wird. Das ist vom Vorgehen nachvollziehbar. Die eine große Herausforderung, die wir da draußen haben, ist, unser Gesundheitswesen ist so komplex und leider nicht zentral steuerbar, dass wir ja darauf angewiesen sind, dass die mehr als 100.000 Einzelinstallationen allein von den Praxisverwaltungssystemen, die häufig ja on-premise, also lokal in der Praxis auf irgendeinem Rechner liegen, dass die alle tatsächlich regelmäßig auch händisch aktualisiert werden, um all das zu berücksichtigen, was jetzt die neuesten Anforderungen sind. Das ist schon mal so unser Grundproblem. Das lässt sich lösen. Das haben wir jetzt auch in den vergangenen Quartalen ja erlebt, dass diese grundsätzlichen Änderungen in Richtung EPA und so auch übertragen wurden. Es hat nur halt einen langen Rattenschwanz an, es braucht viel Zeit und Aufwand und bis dann wirklich alle mitmachen, dauert es. Möglich, aufwendig, aber können wir jetzt nicht ändern. Das Zweite, was mir mehr Sorgen macht, ist die Semantik. Denn nur weil jetzt die Felder anders heißen in dem IT-System nach einem einheitlichen Schema, heißt das ja leider noch nicht, dass unsere Ärztinnen und Ärzte da draußen das überhaupt realisieren oder dass sie ein gemeinsames Verständnis der Semantik haben. Also was denn genau sich hinter einem ICD-10-Code verbirgt, was man genau in die Freifelder schreiben sollte, damit andere exakt das gleiche Verständnis haben von diesen Begriffen. Wir haben ja in der ärztlichen Ausbildung in Deutschland leider nicht eine einheitliche Semantik bisher etabliert. Das ist anders als in UK. Das wird zentral vorgegeben. Alle Ärztinnen und Ärzte werden gleich ausgebildet und dann auch in der Praxis entsprechend geschult und auch tatsächlich gecoacht, dass die das so dann einheitlich kodieren. Das ist in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Und damit können wir leider nicht davon ausgehen, dass das, was da steht, genau das Gleiche ist, was man denkt, was da steht. Und dieses Dilemma werden wir auch durch Gesetze nicht auflösen können. Das kann nur aufgelöst werden, wenn wir in der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte das entsprechend schon verankern und dann aber auch regelmäßig durch die Leistungserbringer überwachen bzw. Dafür Sorge tragen, dass das auch einheitlich getan wird. Und das ist einer der großen Herausforderungen, die ich sehe im Gesundheitswesen ganz allgemein und jetzt auch konkret natürlich auch auf die Gesundheitsdatennutzung. Daneben haben wir die Herausforderung, dass diese strukturellen Fehler einfach in den Daten drin sind. Das haben wir eben kurz diskutiert. Und letzte ist zu der Frage, ob diese Daten kombinierbar sind. Also dass man zum Beispiel EPA-Daten mit den Daten der NUM-MEI, Medizin-Informatik-Initiative, kombinieren kann oder mit unseren. Das wünsche ich mir sehr. Darauf arbeiten wir seit Anfang an hin. Wir haben versucht, auf all die Vorgaben, beispielsweise das Referenzdatenmodell der MEI aufzusetzen, sodass wir so interoperabel wie möglich sind. Und wir hatten vor einigen Tagen rund um die DEMEA unseren eigenen Real Data Summit und ich durfte Nick Schneider, den Referatsleiter im Bundesministerium für Gesundheit, einige Fragen stellen, der für die Gesundheitsdatennutzung auch federführend ist. Und eine der Fragen war tatsächlich, können wir demnächst die FDZ-Daten mit Honig-Daten linken, also kombinieren? Und er sagte, ja, stellt mal einen Antrag. Ich weiß auch noch nicht, wie das jetzt genau funktionieren wird, aber über diese Antragstellung wird sich ja auch das FDZ, das BfArM, entsprechend mit diesen Themen auseinandersetzen. Und dann werden Lösungen dafür gefunden werden müssen. Oder es muss eine gute Begründung geben, warum das entsprechend nicht möglich sein sollte. Also wir kommen jetzt in diese Vor-EHDS-Phase, wo wir diese ganzen Sachen tatsächlich ausprobieren können. Und das ist auch ein Appell an all die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr das mal ausprobiert, was es da an neuen Möglichkeiten, einen neuen Werkzeugkasten im Grunde gibt. Denn nur wenn wir das zusammen tun, werden wir schlauer. Konzeptionell kann man zwar vieles sich vorüberlegen, aber the proof is in the pudding, würden die Engländer sagen. Das heißt, wir sollten jetzt all das, was wir bisher uns immer vorgestellt hatten, was doch möglich sein sollte, jetzt, wo das FDZ steht, wo Akteure wie Honig unterwegs sind, einfach mal ausprobieren und mit diesen Daten, die wir vorher nicht hatten, aber jetzt sehr umfangreich und auch sehr niederschwellig zur Verfügung haben, lernen, wie wir besser forschen können, wie wir die Daten besser auch am Ende für Versorgung nutzen können.
Super. Mensch, das ergänzt sich ja perfekt. Ende des Monats habe ich die nächste Podcast-Folge mit Steffen Hess, dem Leiter des Forschungsdatenzentrums beim BfArM. Und die Frage nehme ich gleich mal mit für das Gespräch mit ihm. Eine Sache, die mich noch interessiert, die jetzt auch im neuen Referentenentwurf für das Digitalgesetz drin steht, natürlich noch nicht beschlossen ist, aber dort ist ja die Rede von einer eindeutigen Forschungskennziffer. Inwieweit hilft euch das oder eben auch anderen Initiativen und Projekten, um Gesundheitsdaten zukünftig besser nutzen zu können?
Das ist eine große Herausforderung, die wir bis heute haben, die die skandinavischen Länder seit Jahrzehnten bereits gelöst haben. Die haben einen sogenannten Unique Identifier. Das haben wir in Deutschland auch aus nachvollziehbaren Gründen so nicht, aber für die Forschung soll das jetzt etabliert werden. Im GEDIC steht drin, in diesem Referentenentwurf, der noch nicht veröffentlicht wurde, dass das auf Basis der KV-Nummer aufgestellt werden soll. Das ist nachvollziehbar, weil die ist bei den gesetzlichen Krankenversicherungen zumindest schon mal eindeutig. Das ist auch ein guter Startpunkt. Irgendwo müssen wir starten und das ist die eine Nummer, die wir auch in einigen Daten oder in vielen Datenquellen haben, aber leider nicht in allen. Und das ist auch schon der nächste Evolutionsschritt, den wir dann gehen müssen. Es ist gut, jetzt erstmal mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner KV-Nummer zu starten und überhaupt dadurch die Möglichkeit zu haben, überall da, wo die KV-Nummer in den jeweiligen zu linkenden, also zu kombinierenden Datenquellen ist, diese zu nutzen. Das wird sich aber etwas weiterentwickeln müssen, weil wir ganz viele Datenquellen haben, wo die schlicht nicht enthalten ist, weil der Grund der Datenerhebung nicht die Abrechnung dann mit den Kassen war, sondern ein anderer, beispielsweise die ganzen klinischen Studiendaten, die in Zukunft ja auch zur Verfügung stehen sollen. Deshalb arbeiten wir auch an Konzepten, wie wir in Zukunft möglichst alle Personen identifizierenden Daten als Basis für eine Pseudonymisierung heranziehen. Und wenn man Glück hat, ist die KV-Nummer dabei. Wenn nicht, dann muss man mit den anderen Daten arbeiten. Das ist also zum Beispiel Name, Adresse und so weiter. Das sollte aber stets bei einer dritten neutralen Institution, also einem Datentreuhänder passieren. Das sollte nicht dieselbe Institution machen, die ohnehin auch die medizinischen Daten hat, also in unserem Fall ist das ja die Bundesdruckerei, die das für uns tut und wir niemals Zugriff auf diese personenidentifizierenden Daten so erhalten. Das heißt, das ist ein Evolutionsschritt, den wir gehen sollten als Gesundheitswesen, uns zu überlegen, wer ist denn diese neutrale Institution, dieser Datentreuhänder, der das als Service am besten anbietet für alle, sodass alle in die Lage versetzt werden, ihre Daten dann auch miteinander kombinieren, also linken zu können, um dann viel breiter forschen zu können. Und das war ja auch deine Eingangsfrage eben, wir müssen dahin kommen, dass wir Patient Journeys komplett nachvollziehen. Also wir müssen Silos aufbrechen und ambulant stationär sind die größten mit Abstand, aber daneben gibt es Reha und Pflege und alle anderen. Das gelingt nur, wenn wir eine Forschungskennziffer haben.
Ja, klar. Und der ganze ambulante Bereich, also 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakte pro Jahr, ja. Das sind ja Daten, die bislang fast gar nicht genutzt werden. Es gibt ja neben der Forschungskennziffer noch etwas ganz anderes, was interessant ist in diesem Entwurf, nämlich die Reallabore, die Krankenkassen zukünftig bekommen sollen. Siehst du hier eine Partnerschaft mit Krankenkassen? Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet ihr momentan ja noch nicht mit Krankenkassen zusammen, sondern ausschließlich mit Forschungseinrichtungen und Leistungserbringer. Siehst du denn zukünftig Krankenkassen als einen wesentlichen Partner für euch?
In jedem Fall. Wir haben tatsächlich auch schon das erste Projekt, das ist ein Förderprojekt vom BMFDR, wo wir beispielhaft Krankenkassenabrechnungsdaten mit unseren Labordaten linken, weil wir genau da diese Komplementarität haben. Die Abrechnungsdaten sind ja sehr umfangreich, aber ihnen fehlt komplett die Informationen aus den Laboren. Und wir haben auch schon einen BAS-Antrag gestellt, der auch schon erfolgreich beschieden wurde, was uns sehr freut, weil wir ja so anders vorgehen, dass vielleicht noch ganz am Anfang, habe ich simplifiziert, aber wir können auf so umfangreiche Daten zugreifen, weil wir ein sehr aufwendiges Datenschutzkonzept entwickelt haben, in enger Abstimmung mit der Datenschutzaufsicht und einer großen Patientenorganisation, der BRG Selbsthilfe. Und diese vielen technischen organisatorischen Maßnahmen, die wir da aufgesetzt haben, ermöglichen uns, dass nicht der einzelne Patient der Forschung zustimmt, sondern der Leistungserbringer, der uns für das spezifische Projekt, also für das spezifische Forschungsprojekt, die Daten zur Verfügung stellt. Und durch diese aufwendige Architektur und quasi das Leveln des Konsens von der Patientenebene auf den Leistungserbringer können wir so umfangreich auf diese Daten zugehen. Und das ist etwas, was auch das BAS jetzt anerkannt hat, dass das ein gangbarer Weg ist und wir entsprechend diese Kassendaten jetzt mit unseren Labordaten linken können. Das ist ein allererster Pilot, aber das ist wichtig, um diesen Prozess zu gehen. Wir haben ja mit dem BAS aber noch eine zusätzliche Institution, die, sobald man etwas mit Kassendaten, also wenn man mit einzelnen Kassen arbeitet, die das prüfen, aktuell prüft, und das dauert halt nochmal viele Monate. Und das ist sicherlich etwas, was es nicht so ganz leichtgängig macht, mal schnell in Anführungszeichen auch Kassendaten sich zu besorgen. Das wird über das FDZ hoffentlich einfacher, aber auch das ist noch ein Weg, bis dann wirklich die FDZ-Daten mit anderen Daten linkbar sind. Aber um die Frage, auf die Frage nochmal konkret zu den KI-Reallaboren zu antworten, glücklicherweise gibt es heute schon KI-Reallabore mit Gesundheitsfokus. Wir arbeiten bereits sehr eng mit dem KI-Reallabor des Landes Baden-Württembergs zusammen, wo wir auch einen Teil der Infrastruktur stellen. Das ist am Robert-Bosch-Krankenhaus, also auch bei einem Maximalversorger aufgestellt. Und dort versuchen wir schon heute, insbesondere für KI-Use-Cases, eine Regulatory Sandbox, wie es so schön heißt, zu haben, auch in enger Abstimmung mit der Datenschutzaufsicht dort in Baden-Württemberg, wo wir Sachen ausprobieren, die jetzt nicht eins zu eins so schon übernommen werden können, aber wo wir alle zusammen lernen, wie diese neuen Herausforderungen, zum Beispiel im KI-Bereich, eigentlich sich auswirken sollten auf Datennutzung, aber auch eventuell auf Gesetzgebung, auf technische Anforderungen, auf den Datenschutz. Und das ist etwas, was jetzt glücklicherweise, wenn das Gesetz so kommt, die Krankenkassen auch tun können. Und ich sehe da einen sehr, sehr großen, eine sehr große Überschneidung, dass wir Daten da beisteuern können, die die Kassen nicht haben, und andersrum natürlich genauso. Wir hätten ein großes Interesse, standardmäßig Abrechnungsdaten zu jeder Forschungsfrage auch hinzufügen zu können, denn das macht ja den Datensatz noch wertvoller, noch aussagefähiger. Man kann dann auch von einer kleineren Kohorte auf das große Gesamte schließen. Also das wäre für uns wirklich sehr hilfreich.
Ja, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Also einmal, wie setze ich das Ganze zusammen? Ja, also wo das Big Picture im Grunde genommen ist. Es gibt zwar eine Digitalstrategie, aber es gibt ja keine Gesamtstrategie, Gesundheitsversorgung, kein Zielbild in dem Sinne, wo das irgendwie eingebettet ist. Und wie hängen eigentlich die vielen Gesetzesinitiativen zusammen, die es derzeit gibt, von Notfallreform über Primärversorgungsmodell, Digitalgesetz, Sparmaßnahmenpaket und so weiter? Das fragen sich, glaube ich, viele, und es wäre sicherlich wünschenswert, wenn wir sowas wie eine Art integrierte Gesetzgebung hätten, sodass die Gesetze aufeinander abgestimmt sind und miteinander interagieren und es da nicht zu Friktionen kommt.
Das ist eine große Frage, auf die ich natürlich auch nur unzureichend antworten kann. Vielleicht ganz allgemein. Wir haben eine große Herausforderung im deutschen Gesundheitswesen, dass wir eine Verantwortungsdiffusion haben. Das heißt, am Ende gibt es nie den einen, der für irgendeinen Teilprozess vollumfänglich verantwortlich ist, sondern es gibt sehr, sehr viele Akteure, die mitreden, mitentscheiden, Sachen ermöglichen, aber auch verhindern kann. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Und alle gucken immer aufs Gesundheitsministerium und sagen, die müssen doch jetzt mal, aber das deutsche Gesundheitsministerium ist das zweitkleinste Ministerium, was wir in Deutschland haben. Das liegt daran, dass wir eine sehr starke Selbstverwaltung haben. Also wo die Krankenkassen gemeinsam mit den Ärzten und Krankenhäusern wesentlich entscheiden, was eigentlich im Gesundheitswesen passiert. Unter anderem zum Beispiel auch über den gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, welche Medikamente auf den Markt kommen und vieles, vieles weitere mehr. Und durch diese Verantwortungsdiffusion ist es wahnsinnig schwierig, irgendetwas zu verändern. Das heißt, wir haben zwar ein System, was stabil ist, aber Veränderungen sind unfassbar schwierig. Und die Gematik soll jetzt mehr und mehr eine koordinierende Rolle haben, um zum Beispiel Standards, technische Standards zu setzen. Das finde ich absolut richtig und nachvollziehbar. Und das hat ja in vielen Bereichen auch schon funktioniert. Wir haben jetzt eine EPA, die alle gesetzlichen Krankenversicherungen hat, die auch technisch umgesetzt bald Daten liefern sollen im Forschungsdatenzentrum, was wir gerade beschrieben hatten. Also da haben wir schon wirklich gute Ansatzpunkte und ich bin überzeugt, dass wir davon mehr brauchen. Aber als Organisation, die technische Standards setzt und diese Standards auch, deren Einhaltung auch überprüfen und im Zweifel auch sanktionieren kann, das kann nicht immer ein Ministerium tun oder ausschließlich die Selbstverwaltung. Ich glaube, da braucht es auch eine hohe technische Kompetenz, die ja auch klassischerweise eine Ärzteorganisation gar nicht hat, wie es in dem Maße, wie es die Gematik hat. Also das finde ich grundsätzlich sehr sinnvoll. Ich glaube aber, wir müssen durch die Digitalisierung ohnehin die Rollen nochmal hinterfragen. Wer macht eigentlich was? Weil alle tun so ein bisschen so, dass sie eigentlich genauso weitermachen wie bisher, jetzt nur halt mit Technik. Aber das verändert natürlich grundsätzlich, wie in Zukunft Gesundheitsversorgung funktionieren kann und aber auch sollte, wie sie effizienter werden sollte, wie sie näher zum Patienten kommen sollte, wie sie den Patienten in den Mittelpunkt rücken sollte. Kurzes Beispiel, vielleicht nur digitale Gesundheitsanwendungen. Wir haben mit diesen digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, das allererste Mal ein Tool, was im Alltag des Patienten auf dem Smartphone stattfindet, 24/7, also alle Tage der Woche, rund um die Uhr, kann ich jederzeit mit dieser App interagieren. Ich bekomme Informationen, ich bekomme Feedback, ich lerne besser mit meiner Erkrankung umzugehen. Das ist völlig anders, als wenn ich einmal im Quartal zum Hausarzt gehe. Und wir müssen lernen als System, wie können wir denn beides bestmöglich miteinander verheiraten. In GEDIC steht ja auch drin, dass in Zukunft digital vor ambulant vor stationär erfolgen soll. Also ich soll erstmal am besten eine Hotline anrufen und die sagt mir dann, was ich als nächstes tue. Gehe ich zum Hausarzt oder bekomme ich schon über Telemedizin eine Krankschreibung oder ein Rezept zugeschickt. Total sinnvoll, verändert aber ganz grundsätzlich die Rolle von Hausärzten, die Rolle von Fachärzten. Wer betreibt diese Hotline, nach welchen Maßstäben agiert die? Wie machen wir das vertrauenswürdig und so weiter. Also ich glaube, diese Grundsatzdiskussion, wie soll eigentlich in Zukunft das System als Ganzes funktionieren und wer hat welche Rolle, wie verändern sich diese Rollen, haben wir alle Fähigkeiten, um diese neuen Rollen auszuführen? Was macht denn ein Arzt, wenn der Patient auf einmal oder die Patientin mit kompletten Verläufen der letzten Monate kommt und genau nachweisen kann, an welchem Tag sie welchen Blutdruck hatte? Das ist ja völlig anders als bisher, wo der Arzt immer nur punktuell schaut, wie ist denn heute jetzt gerade ihr Blutdruck, wo sie vor mir sitzen und im Zweifel nervös sind. Also ich glaube, da gibt es wirklich noch viel zu tun im Gesundheitswesen. Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage der Rolle der Gematik. Aber ich glaube, wir müssen das im Gesamtkontext sehen. Wir brauchen jemanden wie die Gematik, die Standards setzt und die auch überprüft und einhält. Genauso brauchen wir aber auch bei all den anderen Akteuren eine Diskussion, wie denn eigentlich ihre Rolle in Zukunft aussehen soll.
Wie kriegt man eigentlich das Thema Verantwortung noch stärker verankert, damit eben dieses alle sind zuständig, das kennt man ja aus dem Arbeitsalltag, Projekte, wo alle zuständig sind, da geht es meistens nicht voran, sondern es muss schon klare Zuständigkeit definiert werden. Wie siehst du das? Wie stellst du das vor? Wie kriegt man den gordischen Knoten der Verantwortungsdiffusion, jetzt mal unabhängig von dem Thema Datennutzung, wie kriegt man das hin?
Eine etwas zugespitzte Antwort wäre durch einen exogenen Schock. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren im Gesundheitswesen und ich versuche stets ein Berufsoptimist zu sein und an das Machbare zu glauben. Ich sehe aber auch ein System, was so komplex ist und über so viele Jahrzehnte ja auch zementiert ist, was unendlich viele auch ganz banal Geschäftsmodelle ermöglicht. Das kann man gar nicht grundsätzlich verändern. Das kann eigentlich nur evolutionär passieren. Aber der Gestaltungswillen, Der Veränderungswillen der Akteure im Gesundheitswesen ist zum Teil sehr überschaubar. Gleichzeitig, das hat uns die Corona-Pandemie gezeigt, sind auf einmal völlig andere Realitäten möglich, wenn es sein muss. Wenn nicht Deutschland allein entscheidet, sondern in dem Fall eine globale Pandemie. Wir sehen das gerade bei dem European Health Data Space, EHDS. Das ist eine europaweite, einheitliche Gesetzgebung, vergleichbar mit der DSGVO. Auf einmal diskutieren wir völlig andere Themen, etablieren Infrastrukturen wie so ein Forschungsdatenzentrum Gesundheit beim BfArM und alle verstehen, jetzt müssen Daten genutzt werden. Das ist ein kompletter kultureller Wandel. Noch vor Pandemiezeiten wäre das undenkbar gewesen und das ist auch gerade mal nur 5 Jahre her. Aber ich fürchte, am Ende wirklich grundsätzliche Veränderungen kriegen wir ganz schwer aus uns selber hin, denn die Beharrungskräfte, kein Politiker macht sich Freunde, wenn er auf einmal an Grundlagen etwas verändern möchte, weil dann sofort ein Riesenaufschrei durchs Land geht und die Zustimmungswerte erheblich abnehmen. Wir sehen das ja gerade auch bei dem ersten Versuch, die Krankenkassenkosten irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen, wo ja auch offensichtliche Herausforderungen und verschiedene Interessen sogar bis hin zum Bundesfinanzminister offensichtlich dann am Ende dominieren und nicht das Allgemeinwohl. Also sehr schwierig und deshalb fürchte ich, brauchen wir leider immer wieder exogenen Druck und das ist zum Beispiel die Europäische Union, das ist eine große gesundheitliche Herausforderung. Eigentlich müsste der Krieg in der Ukraine, der wirklich um die Ecke von uns ist, uns auch wachrütteln, dass wir jetzt bitte mal unsere bisherigen Besitzansprüche überdenken und alle zusammen überlegen, wie wir denn in Zukunft mit viel weniger Geld bessere Gesundheit hinbekommen. Absolut machbar, wir sind das zweithöchste Gesundheitssystem der Welt, haben maximal durchschnittliche Ergebnisse. Also das sollte uns eigentlich heute schon allzu denken geben. Ich fürchte aber, da braucht es dann doch immer noch mal exogenen Druck außerhalb von Deutschland, damit sich die Akteure zusammenraufen und auch zu einem besseren kommen. Gleichzeitig, und das vielleicht als Hoffnungsschimmer, es hat sich auch tatsächlich einiges getan. Also wenn man vergleicht, wo wir vor 6, 7 Jahren standen, da gab es keine EPA, kein E-Rezept, keine DiGA, kein Forschungsdatenzentrum Gesundheit, Gesundheitsdatennutzung war unmöglich. Also da hat sich tatsächlich schon einiges bewegt. Viele sagen ja auch, es passiert zu viel, es ist alles so schnell. Leider nicht. Wir haben einfach jahrzehntelang nichts getan und jetzt müssen wir aufholen. Deshalb ist so viel gleichzeitig. Aber dann geht doch auch einiges. Und das ist alles noch nicht perfekt und es knirscht im Alltag, das verstehe ich und das frustriert. Aber wir haben dazu keine Alternative. Wir müssen das gemeinsam lernen. Wir müssen das gemeinsam auch jeden Tag verbessern. Auch mit diesem Zustand leben, dass es längere Zeit nicht perfekt ist, was wir als Deutsche ja eigentlich immer anstreben und wofür wir bekannt sind. Aber was ist die Alternative? Jetzt nichts machen oder warten? Das haben wir jahrzehntelang gemacht und sind deshalb so abgehängt. Wir müssen anfangen, überall hin zu einem modernen, digital getriebenen Gesundheitswesen zu kommen, was am Ende den wenigen Leistungserbringern, die wir jetzt aufgrund des demografischen Wandels nur noch haben, so viel Zeit wie möglich für die eigentliche Arbeit mit den Patientinnen und Patienten gibt und so viel von dem ganzen Bürokratiewahnsinn und Verdünnerscheine und wie sie alle heißen, also all diese Maßnahmen, die momentan das System finanzieren, obwohl es überhaupt gar keinen medizinischen Mehrwert bringt, das müssen wir uns tatsächlich, das können wir uns nicht mehr auf Dauer leisten. Da müssen wir bessere Lösungen finden.
Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir wollten ja eigentlich über Honig und über Gesundheitsdatennutzung sprechen. Finde ich aber auch gut, dass wir jetzt etwas grundsätzlicher geworden sind und über den notwendigen Veränderungswillen auch gesprochen haben. Und ich glaube, die exogenen Schocks, die nehmen definitiv zu. Wir haben ja das dritte Jahr wirtschaftliche Stagnation, Kriege etc. Die Hoffnung, dass alles besser wird, ist natürlich da. Aber momentan sieht es ja zumindest finanziell auch im Gesundheitswesen nicht allzu gut aus. Mal schauen, was dann bei den Strukturmaßnahmen, die im Herbst vorgelegt werden sollen, von der Finanzkommission rauskommt. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, wo wir dann sagen, ja, das geht in die richtige Richtung. Ja, bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich vielleicht noch auf eine kleine, aber aus meiner Sicht doch auch schöne Änderung kommen, die jetzt im Digitalgesetz angedacht ist. Und das ist dass Patienten zukünftig über die EPA informiert werden sollen, wenn sie aufgrund ihrer Krankengeschichte, ihrer Indikation, ihrer Behandlung für eine klinische Studie passen. Das ist ja in Deutschland ein großes Problem. Wie kommt man an Patienten, wenn man für bestimmte, vor allem bei seltenen Erkrankungen, eine Studie durchführt und entsprechend beispielsweise ein neues Medikament vertesten will? Wie siehst du das und was erhoffst du dir davon für Honig?
Für Honig hat das tatsächlich direkt, diese konkrete Maßnahme, keine Auswirkung, denn wir haben die Plattform so gebaut, dass wir niemals reidentifizieren können, wer eigentlich hinter diesen medizinischen Daten steckt. Als reine Vorsichtsmaßnahme, das nennt man Data Privacy, Data Security by Design. Also du baust die Plattform von Anfang an so, dass wir ganz verschiedene Sachen gar nicht erst können, egal wie viel Mühe wir uns geben, damit wir das Vertrauen in diese Plattform aufbauen, dass wir gar nicht die, also auch wenn ich irgendwann den Job nicht mehr machen sollte und irgendwer anders das übernimmt, dass auch eine Geschäftsführung das nicht ändern kann und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist die Maßnahme total sinnvoll, denn es ist ja verrückt, dass wir diese Chance bisher nicht nutzen und ich möchte den Blick vielleicht da auch nochmal weiten. Es geht ja jetzt konkret im GEDIC um die Teilnahme bei klinischen Studien. Genauso spannend fände ich ja, wenn basierend auf meinen Daten in der Grundgesamtheit live geschaut wird, wer ist denn in den letzten Monaten mit genau meinem Profil, mit genau den gleichen Laborwerten und Erkrankungen und Symptomen behandelt worden und wie waren die Ergebnisse? Wie kann ich besser behandelt werden, basierend auf all diesen Erfahrungen, die wir ja eigentlich in diesen Daten schon sehen könnten? Also einen wirklich permanenten Feedback-Loop erreichen aus der Grundgesamtheit der Versorgungsdaten hin zu der Behandlung des einzelnen Patienten. Und ich möchte vielleicht ein Beispiel geben. Wir haben selber mal ein Forschungsprojekt gemacht bei Honig zusammen mit der LMU in München, also Ludwig-Maximilian-Universität, um auf unserer Datenbasis zu schauen, wie denn die Pandemie einen konkreten Laborwert verändert hat. Und wir haben entsprechende Kohorte gehabt vor der Pandemie und während der Pandemie. Und weshalb wir wahrscheinlich auch diese Nature-Veröffentlichungen dann bekommen haben, war, wir gucken nicht bei 300 oder 3000 Menschen, sondern bei 300.000. So groß ist die Kohorte, die wir allein auf unseren Daten, und das ist ja schon 2 Jahre her, erschließen konnten, um auch sämtliche Biase, also sämtliche Datenunstimmigkeiten, beispielsweise, dass man die Geschlechter nicht repräsentativ verteilt oder dass man nur im Frühling oder nicht im Herbst schaut. Also all diese Biase konnten wir rausrechnen, weil wir so umfassende Daten haben. Und wenn man das jetzt überträgt auf die konkrete Frage, eine moderne Gesundheitsversorgung könnte in wenigen Jahren schon so aussehen, dass die Ärztin, der Arzt vor Ort über die Grundgesamtheit der Daten live sieht, der Patient hat mit hoher Wahrscheinlichkeit die besten Heilungschancen, wenn du ihn folgendermaßen behandelst. Und das heißt nicht, dass dann eine KI das vorgibt, aber ich habe als Ärztin, als Arzt überhaupt eine Zweitmeinung. Ich kann auch Themen sehen, die ich selber vielleicht gar nicht im Blick haben kann. Ein Hausarzt muss alles können. Das ist natürlich völlig unmöglich, insbesondere wenn man über seltene Erkrankungen so nachdenkt. Mit diesen Daten, die wir da heute eigentlich schon haben, könnten wir diese moderne Medizin schon umsetzen. Wir arbeiten da auch mit KI-Unternehmen so an den ersten Konzepten in dem Bereich, auch mit den Datenschützern, weil es wäre ja verrückt, wenn wir so eine Riesenchance in den Daten nicht nutzen, nur weil es A, noch keiner gemacht hat und B, man davon ausgeht, dass es in Deutschland ohnehin nicht geht wegen unserem Datenschutz. Ich glaube, diese Zeit ist vorbei. Vorneweg durch die neue Bundesdatenschutzbeauftragte Lucia Specht-Riemschneider, aber auch in vielen Bundesländern, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, ist ein sehr konstruktiver Datenschutz entstanden, der Datenschutz, Datensicherheit und Datennutzung in einem Atemzug denkt und dann genau abwägt, wie können wir denn zu den richtigen und guten Zielen kommen, gleichzeitig aber natürlich Datenschutz und Datensicherheit so gut wie möglich schützen. Das sind technische Herausforderungen, das sind auch rechtliche Herausforderungen, die sich aber lösen können. Ein Beispiel ist da auch Honig. Vorher haben alle gesagt, seid ihr verrückt, ihr wollt Daten, ohne dass der Patient dem zustimmt, auf eine Plattform ziehen. Das ist auf jeden Fall verboten und das wird nie in Deutschland funktionieren. Und ja, es ist kompliziert. Wir haben eine riesige Infrastruktur dafür aufgebaut, mit vielen, wie gesagt, technischen und organisatorischen Maßnahmen. In anderen europäischen Ländern hätte man einen Bruchteil dafür gebraucht, aber das ist möglich. Und jetzt können wir auf einmal ganz viele Sachen, die vorher unmöglich schienen. Und das vielleicht nochmal auch als Appell an alle, die zuhören und heute schon mit Daten arbeiten, sei es in der Versorgung, in der Forschung, in der Entwicklung. Probiert die Sachen aus. Also, es kommt natürlich gern zu uns, aber geht auch auf all die anderen zu, die heute schon solche Plattformen entwickeln, die KI-Reallabore betreiben und lernt gemeinsam mit den Akteuren, was denn jetzt das neue Normal sein kann. Weil wir können uns tatsächlich verabschieden von diesem Standard, das geht bestimmt nicht wegen Datenschutz. Wir müssen nur kluge Lösungen finden, wie es mit einem sehr guten, auch zu Recht wichtigen Datenschutz in Europa gehen kann. Und wie gesagt, wir haben jetzt weit über 30 Projekte mit unseren Daten gemacht, mit akademisch Forschenden, mit Pharmaunternehmen, mit Startups und so weiter. Da ist auf einmal ganz viel möglich, weil diese Daten jetzt verfügbar sind, weil wir diese Infrastrukturen haben und weil immer mehr innovative Akteure sich des Themas annehmen. Es ist bisher noch kein Projekt gescheitert. Wir haben ein aufwendiges Compliance-Prozess und so weiter. Ist noch kein Projekt gescheitert, weil die technischen Gegebenheiten nicht gegeben werden oder die Daten so nicht vorhanden waren. Wir finden Lösungen, aber jetzt müssen wir als Ökosystem tatsächlich auch gemeinsam uns diesen Themen nähern und es ausprobieren.
Ja, das gefällt mir sehr gut, die Botschaft. Wenn man macht, dann findet man auch Lösungen. Aber dazu muss man eben auch anfangen. Ja, wir sind fast schon am Ende. Eine obligate Abschlussfrage gibt es hier im Podcast immer. Die hast du teilweise auch schon beantwortet. Was ist denn dein Wunsch an die Gesundheitsdatennutzung der Zukunft?
Ich glaube, im ersten Schritt ist es genau das, was ich gerade versucht habe zu formulieren. Wir müssen einfach mal jetzt ins Doing kommen, Sachen ausprobieren und nicht davon ausgehen, dass es zu kompliziert ist oder dass wir da keine Lösung finden. Das Zweite ist, dass wir, glaube ich, diesen Rollenwechsel brauchen im Gesundheitssystem insgesamt, der aber auch dazu führt, dass das Bewusstsein für Daten, Datenqualität, Datenstandards viel höher ist und dass wir nicht nur genauso in diesen Silos die Forschenden, die Versorgenden, die Industrie und so weiter denken, sondern dass wir das gemeinsam tun, weil nur gemeinsam kommen wir zu den besten Lösungen. Keine einzige Gruppe kann irgendwie da Bahnbrechendes tun. Das können wir nur zusammentun. Wir haben jetzt all die technischen Voraussetzungen, wir haben die rechtlichen Voraussetzungen, die immer besser werden, jetzt auch durch das angesprochene GEDIC zum Beispiel nochmal, durch den European Health Data Space und vieles andere. Jetzt müssen wir einfach die Sachen in die Hand nehmen und ausprobieren.
Dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank und alles Gute für dich, lieber Henrik.
Dankeschön.
Und vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diese Folge von Mit Daten heilen angehört habt. Und lasst gerne Feedback, Kommentare oder Bewertungen da. Alles Gute auch für euch und bis bald. Tschüss.